Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 381.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Das in einigen Zeitschriften angekündigte Feature über Somalia konnte wegen der Sicherheitslage in dem afrikanischen Land nicht realisiert werden. Stattdessen wiederholen wir eine Erfolgsstory aus dem Schwarzwald.
Also wir wussten genau, was wir uns dabei einlassen. Kampf gegen die Atomenergie heißt auch Kampf gegen die Großmonopolisten in diesem Land.
Letztendlich blieb die letzte Konsequenz die, wir kaufen unser Stromnetz. Das war so locker dahergesagt, aber irgendwo auch todernst.
Aber was sollte es? Es musste ja sein, denn letztendlich war Schöner schon sowas geworden wie ein Symbol in der Anti-Atom-Bewegung.
Was gibt es nicht im ganzen Land, nur hier in Schönau.
Die Schwarzwälder Stromrebellen. Eine Bürgerinitiative wird zum Energieversorger. Ein Feature von Frank Dietsche und Werner Kiefer. Schönau. Das ist ein kleines Städtchen im Südschwarzwald, am Fuße des Bällchens, im Tal der Wiese. 2.500 Menschen leben hier. Ein idyllischer Luftkurort, in dem es fast alles gibt, was man zum Leben braucht. Kleine Läden, Kindergärten, Schulen, ein Schwimmbad und sogar ein Krankenhaus. Eigentlich eine ganz normale kleine Stadt. Wäre da nicht vor vielen Jahren eine Bürgerinitiative entstanden, die als Schwarzwälder Stromrebellen Geschichte geschrieben hat.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall.
Letztendlich ist Tschernobyl bei uns wie eine Bombe eingeschlagen. Bei mir nicht sofort, aber dann am nächsten Tag, wie ich begriffen habe, was das eigentlich bedeutet. Das war mir vorher nicht so klar, aber dann auf einmal zu sehen, dass eine Entfernung von 2000 Kilometern so gut wie gar nichts ist, dass die Radioaktivität in Dosen, die wirklich schädlich sind, bis hierher kommt, das hätte ich vorher nicht gedacht.
Steigende Werte wurden aus Berlin, Hannover, Stuttgart und Freiburg gemeldet. Aufgrund der Regenfälle der letzten 24 Stunden hat vor allem im süddeutschen Raum die Belastung des Bodens deutlich zugenommen.
Am Anfang habe ich die Nachrichten noch nicht so richtig verfolgt. Erst später wurde mir dann klar, dass ich eigentlich gar nicht mehr mit meinen Kindern raus kann. Es war eine ziemliche Ohnmacht für uns.
Ich habe irgendwann mal gefunden, ich will was machen, aber war relativ fantasielos und habe gedacht, ja gut, wenn mir nichts einfällt, findet sicher jemand, dem was einfällt. Und habe daraufhin hier eine kleine Anzeige geschaltet. Und die Frage in den Raum gestellt, wer auch noch was tun soll, soll sich doch bei uns melden.
Bald darauf treffen sich im alten Fort von Wolf-Dieter Drescher und seiner Frau Sabine einige Schönauer Familien. Gemeinsam wollen sie gegen die Ohnmacht ankämpfen und gegen die Atomenergie. Mit dabei ist Ursula Sladek, Mutter von 5 Kindern. Mitte der 70er Jahre ist sie mit ihrer jungen Familie nach Schönau gezogen. Ihr Mann Michael ist Arzt und weiß, welche Folgen Strahlenbelastungen nach sich ziehen. Als die radioaktive Wolke den Schwarzwald erreicht, stellt sich Ursula Sladek mit anderen Müttern auf den Wochenmarkt, direkt neben dem Gemüsestand.
Eine der ersten Aktivitäten war ein Infostand in Schönau, was trotzdem ja die Schönauer, der Rest der Schönauer das Gleiche erlebt hatte wie wir alle, irgendwie so ein bisschen was, ja, Verdächtiges war. Also man hatte vorher keine Infostände in Schönau.
Am skeptisch beäugten Infostand gibt es Informationen für den Alltag nach dem radioaktiven Fallout. Was kann man essen, was nicht? Welche Gefahren gehen von der Strahlung aus? Welche von den Atomkraftwerken in der Umgebung? Und man will auch die Opfer nicht alleine lassen. Die Initiative sammelt Geld für die Kinderkrebsklinik in Kiew. Mit einem Bus holt man Kinder aus dem Katastrophengebiet zur Erholung nach Schönau. So auch die 9-jährige Natascha, die bei Sabine Drescher die Sommerferien verbringt.
Natascha, you like to be here in Schönau?
Ja, gut, very nice. Swimming, Essen, Eis, Fahrrad.
Für die Bürgerinitiative ist klar, ein zweites Tschernobyl darf es nicht geben. Die Aktivisten wollen hier vor Ort den Beweis erbringen, dass ein Ausstieg aus der Atomenergie möglich ist.
Wir haben also angefangen, Energie einzusparen, mal zu sehen, geht das überhaupt? Kann man das in einem Maßstab, der wirklich erheblich ist, ohne dass sich dadurch jetzt das Leben verändert, ohne dass man vielleicht nur noch kalt ist oder mit schmutzigen Kleidern rumläuft? Das wollten wir natürlich auch nicht. Ja, und dann haben wir festgestellt, doch, man kann sehr viel einsparen. Deswegen haben wir dann einen nächsten Schritt geplant, nämlich, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir das ganz schöner bei der Sparerei mitmachen.
Die Initiative veranstaltet einen Stromsparwettbewerb. Doch nicht jeder im Städtchen ist begeistert. Der Wirt des Gasthofs Krone, Ulrich Schlagetter, ein echtes Schwarzwälder Urgestein und CDU-Gemeinderat, schüttelt noch heute den Kopf, wenn er an diese Zeit zurückdenkt.
Es gab da auch sehr skurrile Vorschläge, dass man mit dem Rest von der Elektroplatte noch Spiegeleier machen kann und dergleichen. Sagen wir mal, der überwiegende Teil der Bevölkerung hat die Sache wirklich lächerlich gesehen. Denk einfach, es war für uns, also für den normalen Schönauer, waren das ein paar Verrückte, die da irgendwas machen.
Verrückt genug für die Redakteure des Südwestfunks. Sie schicken ein Fernsehteam zu den rebellischen Schwarzwäldern, die den Atomstrom einfach wegsparen wollen.
Jeder 10. Haushalt in Schönau hat beim Wettbewerb mitgemacht. Einfache Auswertung. Der Jahresverbrauch 88 wurde mit dem des Vorjahres verglichen. Einige Teilnehmer haben um bis zu 40% reduziert. Alle zusammen brachten es auf 10%. Beispiel, die Kartoffeln sind gar, Platte aus und die Hitze reicht dann immer noch für Spiegeleier.
Sie wollen nun auch ihren Energieversorger, die Kraftübertragungswerke Rheinfelden, bewegen, Stromsparmaßnahmen und Ökokraftwerke zu fördern. Den KWR gehören zwar ein großes Wasserkraftwerk am Rhein, aber sie sind auch am nahegelegenen Atomkraftwerk beteiligt. Die Schönauer Bürgerinitiative schickt ihre Vertreter in die Konzernzentrale. Einer von ihnen ist der Arzt Michael Sladek.
Diese stromsparende Leistung muss sich auch im Geldbeutel niederschlagen. Dazu braucht man eine ganz andere Tarifstruktur. Und deswegen sind wir zur KWR gegangen und gesagt, runter mit den hohen Grundpreisen. Dafür könnt ihr die Arbeitspreise ein bisschen höher machen. Und KWR hat uns da eiskalt die Schulter gezeigt.
Dass sie die ökologischen Ideen der Bürger ignorieren, bringt Michael Sladek in Rage.
Kampf gegen die Atomenergie heißt auch Kampf gegen die Großmonopolisten in diesem Land. Und das erweckt Ohnmachtsgefühle. Und die sind nur zu verändern, indem man eine solche Wut entwickelt gegen diese Strukturen, gegen diese Arroganz der Macht.
Die KWR haben mit der Stadt einen Konzessionsvertrag und damit das Recht zur Stromversorgung. Der Vertrag läuft eigentlich erst 1995 aus. Doch im August 1990 erreicht das Schönauer Bürgermeisteramt ein verlockendes Angebot der KWR. Wenn die Stadt schon jetzt einer frühzeitigen Verlängerung für weitere 20 Jahre zustimmt, erhält sie zusätzlich 100.000 D-Mark. Gut für die Stadt. Für die Initiative ist das reine Erpressung.
Letztendlich blieb die letzte Konsequenz die, wir kaufen unser Stromnetz.
Wolf-Dieter Drescher ist der Sohn des Försters in Schönau. Der Elektrotechniker ist einer, der gerne zupackt. Seine Ausbildung hat er ausgerechnet beim jetzigen Kontrahenten KWR gemacht. Als Mitbegründer der Netzkauf Schönau muss er nun verhindern, dass sich die KWR für weitere 20 Jahre die Macht im Schönauer Stromnetz sichern. Die Entscheidung fällt im Juli 1991.
Die Stadträte müssen entscheiden, ob sie den Konzessionsvertrag mit dem Kraftwerk Rheinfelden verlängern oder nicht.
Wer diesem Beschlussvorschlag die Zustimmung erteilt, bitte ich um ein Handzeichen.
Die CDU stimmte geschlossen für eine Vertragsverlängerung mit der KWR. Außerdem ein Stadtrat von der SPD. 7-6 Stimmen. Das heißt, es bleibt alles beim Alten. Die Leute von Netzkauf haben das wohl geahnt und eine Resolution vorbereitet.
Wir als Bürger von Schönau sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Wir werden daher ein Bürgerbegehren einleiten mit dem Ziel, dass in einem Bürgerentscheid dieser Gemeinderatsbeschluss aufgehoben wird.
Sonst bleibt alles wie bisher beim Alten. Wir sagen ja!
Wir wollten in dem Wahlkampf dem kalten Geld Emotionen gegensetzen. Emotion hat was mit Herz zu tun. Unser Slogan hieß, ja zu Schönau. Und was lag näher, als dass wir so ein Herz gebacken haben, wo ja drauf stand, Unser Bäcker hat es 1000 Mal gebacken und an jedem Frühstückstisch in Schönau am Wahltag lag dieses Herz und jeder wusste eigentlich, wie die richtige Antwort im Bürgerentscheid war.
Wir haben gedacht, wir bleiben beim alten Versorger, mit dem waren wir zufrieden. Der hat es gut gemacht, was sollen wir uns auf Neuland begeben?
Ulrich Schlageter und mit ihm die ganze CDU wirbt für ein Nein im Bürgerentscheid. Und sie haben einen finanzstarken Wahlhelfer.
Wir wurden natürlich schon von der KWR unterstützt. Die KWR selber konnte ja nicht abstimmen. Es gab jede Menge Veranstaltungen. Wir hatten einen Riesenstand mal auf dem Rathausplatz. Und wir waren an für sich guter Dinge mit Zeitungswerbung und mit allem. Also wir dachten mit Sicherheit, wir sind die Stärkeren.
Eingestimmt. 579, das entspricht 44,3%. Somit ist der Bürgerentscheid im Sinne der Frage Ja entschieden.
Wenn man dann miterlebt hat auf dem Marktplatz, wie sich die Leute dann in die Arme gefallen sind.
Und ich möchte nochmal allen versichern, dass das für Schönau ein großer Sieg ist.
Nachdem wir den Bürgerentscheid gewonnen hatten, ging die Arbeit erst richtig los, denn jetzt mussten wir ja unser bürgereigenes Energieversorgungsunternehmen aufbauen.
Technische, wirtschaftliche und juristische Probleme stehen an. Wie immer will man das Projekt gemeinsam mit Schönauern und Fachleuten aus ganz Deutschland voranbringen. In der Gaststube des Hotels Vier Löwen trifft sich ungewohntes Publikum. Techniker in Schlips und Kragen, Künstler, Philosophen, Wissenschaftler und viele Umweltbewegte. Und alle reden mit. Über Netzbewertungen, Ausbaupotenziale von erneuerbaren Energien und Investitionsrücklagen. Der Philosoph Karl Ameri bestärkt die Seminarteilnehmer auf ihrem weiten Weg.
Die Zukunft der Welt kann nur gesichert werden in kleinen, fehlerfreundlichen Gemeinschaften. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für Ihre Arbeit hier in Schönau. Das ist meine feste Überzeugung.
Bei den ersten Stromseminaren mit den Experten aus ganz Deutschland haben wir natürlich in erster Linie selbst etwas gelernt. Und das andere war aber auch diese emotionale Unterstützung von den Leuten, die von überall herkommen. Ja, und der dritte Aspekt war, dass wir natürlich auch gleich da wussten, wir wirken über Schönau hinaus. Es ist nicht nur etwas, was in Schönau passiert, sondern was eine Bedeutung in ganz Deutschland hat.
Januar 1994. 3 Jahre harter Arbeit liegen hinter den Schönauern. Die technische Umsetzbarkeit ihres Energiekonzeptes wurde bewiesen, um juristische und politische Entscheidungen lange gerungen. Endlich ist es soweit. Die Elektrizitätswerke Schönau, kurz EWS, der erste bürgereigene Energieversorger Deutschlands, werden gegründet. Die EWS sollen anstelle der KWR die Stromversorgung in Schönau übernehmen. Im November 1995 stimmt der Gemeinderat darüber ab.
Der Beschlussvorschlag lautet wie folgt, erscheint mir dieser Vorschlag die weitestgehende Lösung. Der Gemeinderat beschließt, mit den Elektrizitätswerken Schönau einen Konzessionsvertrag für die Stromversorgung abzuschließen. Wer diesem Beschlussvorschlag folgt, den bitte ich um ein Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5. Gegenstimmen? 1, 2, 3, 4, 5 und eine Enthaltung. Damit hat die Mehrheit diesem Beschlussvorschlag zugestimmt und den Konzessionsvertrag für die Stromversorgung an EWS vergeben.
Der Gemeinderat hat heute entschieden. Die Entscheidung akzeptieren wir als Demokraten. Wir sind jedoch dafür, dass jetzt der Bürger entscheidet.
Uns hat ja der Bürger beim ersten Mal verboten, vorzeitig zu verlängern. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob der Bürger auch im Sladek verbietet, das Netz zu übernehmen.
Alles ist wieder offen. Ein neuer Bürgerentscheid steht bevor.
Wie sind wir hier abends immer zusammengekommen? Wie war das eigentlich auch eine tolle Zeit für den Zusammenhalt in der Gruppe, für die Kreativität? Dann muss ich sagen, gut, also auf einmal verliert das auch für mich ein bisschen den Schrecken, nochmal einen Bürgerentscheid machen zu müssen. Und dann sage ich, gut, wenn Sie denn einen haben wollen, dann sollen Sie einen kriegen, aber mit allen unseren Kräften.
darf nicht sein, dass die Welt zugrunde geht. Doch wenn du's versuchst, können dich wetten, gibt's ne Chance, unsere Erde zu retten.
Da muss man sagen, es waren nicht unbedingt gestandene Schönauer, also Urschönauer. War zugesogene, war der Dr. Sladek als Arzt, der Notar Braun, Kindergärtnerin, Lehrer. Und naja, und wir haben natürlich gesagt, also wir Schönauer Bürger, wir lassen uns nicht von denen bevormunden.
Einer, der für die Netzkaufinitiative in den Straßenwahlkampf zieht, ist Rolf Wetzel. Der Polizist in Schönau, Ausdauersportler und kein Mann von unüberlegten Entscheidungen, bekommt die aufgeheizte Stimmung im Ort zu spüren.
Ja, es kam vor, dass auf der Straße, man trifft sich, also der Ort ist klein, Leute aus der Initiative, man steht und redet und plötzlich schreit jemand, was wollt ihr da, macht, dass ihr jetzt da wegkommt, oder solche emotionalen Ausbrüche gab es natürlich schon.
Was sollte es? Es musste ja sein, denn letztendlich war Schönau schon sowas geworden wie ein Symbol in der Anti-Atom-Bewegung. Wir durften einfach nicht verlieren. Wir mussten wirklich alles für das Ziel einsetzen, dass wir auch diesen zweiten Bürgerentscheid gewinnen.
Entschuldigung, Frau Hesselbach, haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ich wollte wegen dem Sonntag, wegen dem Bürgerentscheid mit Ihnen noch reden.
Ja, kommen Sie rein.
Dankeschön.
Also diese Hausbesuche waren ganz schwierige Gänge, vor allem auch für mich. Ich hatte 2 Wochen Urlaub gemacht, weil ich meinen Arztberuf trennen wollte von diesem Wahlkampf. Und ich habe während der Zeit in Schönau natürlich auch einige Patienten verloren. Und es war wirklich, weiß ich gar nicht, wie ich das damals geschafft habe, dass ich da trotzdem geklingelt habe.
Das gibt es nicht im ganzen Land, nur hier in Schönau. Und ihr alle seid dabei und mancher zahlt uns Spende frei. Legt etwas an und kauft nicht ein. Ein Anteilscheinchen darf es sein, so schaffen wir den Durchbruch hier bei uns in Schönau.
Die Bürgerinitiative hat alles gegeben. 10. März 1996, der Tag des Bürgerentscheids. Abends in einem der beiden Wahllokale. Gespannt verfolgen die Schönauer und angereiste Journalisten die Stimmenauszählung. Einer der Wahlhelfer ist Michael Sladek. Er weiß, heute wird nicht nur über die Stromversorgung im Ort abgestimmt. Eine Niederlage wäre auch eine herbe Enttäuschung für viele Mitstreiter aus Umweltgruppen und Anti-AKW-Initiativen in ganz Deutschland.
Das sieht schlecht aus. Wie steht es denn drüben aus? Ja, hier haben wir 6 Stimmen zu wenig. 267 Nein und 273 Ja. Also 6 Stimmen sind hier zu wenig.
Im ersten Wahllokal ist die Wahl verloren. Die letzte Hoffnung für die Netzkäufer ist das zweite Wahllokal, wo noch ausgezählt wird.
Jetzt müssen Sie noch mal nachzählen. Bei uns haben Sie auch nachzählen müssen. Wie sieht's aus? Gut? Ja. Ja. Toll.
Wie ich das erfahren habe, dass wir gewonnen hatten, konnte ich es am Anfang gar nicht glauben. Und dann habe ich dann gemerkt, wie wir da wirklich Zentner vom Herz weggefallen sind.
Die Mehrheit der gültigen Stimmen hat die Frage des Bürgerentscheides mit Nein beantwortet. Der Beschluss des Gemeinderates vom 20. November wurde damit bestätigt, einen Konzessionsvertrag mit EWS abzuschließen. Danke Ihnen.
Über 8 Millionen D-Mark fordern die KWR für das Schönauer Stromnetz. Alle Leitungen, Transformatoren und Zähler sind ja noch in ihrem Besitz. Und die KWR wissen, dass mit diesem hohen Kaufpreis die EWS wirtschaftlich am Ende wären, bevor sie überhaupt mit der Stromversorgung beginnen könnten. Die Stromrebellen, wie die Schönauer von der Presse mittlerweile genannt werden, müssen in kürzester Zeit mehrere Millionen sammeln.
Wir brauchen zusätzlich zu den 4 Millionen D-Mark, die wir schon haben, nochmals 4 Millionen D-Mark. Und zwar als Spenden. Alles, was wir bis jetzt in Schönau erreichen konnten, war möglich, weil wir der Übermacht des Geldes der Atomwirtschaft die Finanzkraft vieler Kleiner entgegensetzen konnten. Der Atom-Countdown läuft.
Diese restlichen 4 Millionen Mark können wir nicht mehr als Beteiligungen machen, weil das sonst unwirtschaftlich wird, das Projekt, sondern wir machen das als Spenden. Und jetzt werben wir dafür, 1 Million Atomkraftgegner zu finden. Mit 5 Mark wäre die Geschichte gemacht für jeden.
Ganz schnell danach kam der Stefan Rothaus auf eine Idee, lasst uns doch mal die 50 größten deutschen Werbeagenturen anschreiben und sie fragen, ob sie nicht so eine richtig professionelle Werbekampagne machen wollen, aber bitte umsonst, weil wir haben ja kein Geld, wir brauchen ja welches. Da habe ich noch gedacht, meine Güte, so naiv kann man doch gar nicht sein, wer wird sich denn da melden? An diese Begebenheit denke ich heute immer, wenn ich mir irgendwas nicht vorstellen kann, weil von den 50 haben sich 15 zurückgemeldet und wollten das sehr gerne umsonst machen. Und dann haben wir eine ausgewählt, die war damals die Störfallkampagne. Jetzt waren die Menschen die Störfälle für die Atomwirtschaft, indem sie schöner unterstützten, das eigene Netz zu bekommen und eine atomstromfreie Energieversorgung aufzubauen.
Ich bitte einfach so ein bisschen um Solidarität. Okay. Vielen Dank.
Die Schönauer Stromrebellen und ihre Mitstreiter sammeln innerhalb von nur 4 Monaten weit über 2 Millionen D-Mark von Menschen, die mit ihrer Spende ein Zeichen gegen die Atomkraft setzen wollen. Der unerwartete Geldsegen der Initiative bringt die KWR in Bedrängnis.
Der Chef vom KWR rief mich damals an und sagte, Frau Sladek, Sie zerstören unser ganzes Image. Weil es wurde natürlich in allen Zeitungen darüber berichtet, habe ich gesagt, nicht wir zerstören Ihr Image, Sie zerstören gerade Ihr ganzes Image.
Für 8,7 Millionen wollte die KWR damals das Netz abgeben. Sie sind dann freiwillig zurück auf 6 Millionen. Also ich und meine Kollegen waren dann schon geschockt, wie die KWR uns doch mehr oder weniger unter falschen Voraussetzungen damals in die Schlacht geschickt hat, gegen die EWS. Anders kann man das nicht sagen.
Der 1. Juli 90 ist für Schönau ein historischer Tag. Im Rathaus drängen sich die Bürger und Journalisten. Die Stadt unterzeichnet mit den bürgereigenen EWS den Konzessionsvertrag. Aus Stromrebellen werden Energieversorger. Seit über 13 Jahren betreiben die EWS das Schönauer Stromnetz, wirtschaftlich und ökologisch erfolgreich. Die Versorgung ist sicher, die Kosten sind wettbewerbsfähig. Als 1998 der Strommarkt liberalisiert wurde, gingen die Stromrebellen noch einmal in die Offensive. Als einer der ersten haben sie bundesweit Ökostrom angeboten. Weit über 100.000 Haushalte und Betriebe sind seither zu den Elektrizitätswerken Schönau gewechselt. Die Schönauer wollen mehr als bloß Ökostrom verkaufen. Sie unterstützen andere Kommunen dabei, ihre Netze von Atomkraftwerksbetreibern zurückzukaufen, engagieren sich für Klimaschutz und Energiesparprojekte. Mit ihrer Internetkampagne 100gutegründe.de haben Sie die umfangreichste Faktensammlung für jeden Gegner der Atomkraft geschaffen.
Wir verändern die ganze Energielandschaft, weil wir bauen jetzt auf die Vielfalt. Wir fördern Photovoltaik.
Michael Sladeks liebstes Kind ist das Schönauer Förderprogramm, das die Bürger dabei unterstützt, selbst kleine Ökostromproduzenten zu werden. Dadurch konnten in ganz Deutschland bereits fast 2000 Rebellenkraftwerke ans Netz gehen.
Es macht Freude.
Abends im Hirtenbrunnen, einem uralten Schwarzwaldhof oberhalb von Schönau gelegen. Ulrich Schlagetter hat seine Wirtschaft in Schönau vor Jahren aufgegeben und ist nun im wildromantischen Gasthof mit internationalem Publikum der Küchenchef. Aus seinem Fenster hat er einen bezaubernden Blick hinunter ins Tal. Doch nicht nur in dieser Hinsicht hat er die Perspektive gewechselt.
Ich war früher ein absoluter Befürworter der Atomkraft. Emissionsfrei, die laufen immer. Wir haben genügend Strom, wir brauchen uns keine Gedanken drüber machen. Und ich sage, für mich hat es an sich nichts Besseres gegeben. Aber dann kam Asse. Und wenn man sieht, was in Asse mit dem Atommüll gemacht wird, ist eine absolute Frechheit. Wir in unserem hochtechnisierten Land sind nicht fähig, nicht mal Fässer richtig zu lagern.
Die Schwarzwälder Stromrebellen. Eine Bürgerinitiative wird zum Energieversorger. Ein Feature von Frank Dietsche und Werner Giefer. Erzähler Reinhard Virchow. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2011.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Die Folgen der Bundeswehrreform für Schleswig-Holstein. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Gut 60 der knapp 330 Bundeswehrstandorte in Deutschland stehen vor dem Aus. Die Meldung stammt vom 26. Oktober vergangenen Jahres. Und weiter im Zitat, Schleswig-Holstein verliert mit 8 Einrichtungen die meisten Standorte. Von 26.000 Soldaten und zivilen Mitarbeitern auf 10.700 reduziert.
Es geht um Lebensqualität, um Einwohnerzahlen, um Zukunft der Stadt an sich.
Was wird aus dem Städtchen und seinen gut 5.000 Einwohnern, wenn die Bundeswehr abgezogen ist? An den Fakten ist nicht mehr zu rütteln. Das Flugabwehr-Lehrregiment 6 und die Sanitätsstaffel in der Lütjenburger Schillkaserne werden aufgelöst. 830 Dienstposten fallen weg, und zwar schon im Frühjahr 2013. Was kommt nach der Bundeswehr? Es gibt immerhin so etwas wie Perspektiven für eine Nachnutzung der Kaserne. Zumindest für Teile des Geländes und der darauf stehenden Gebäude, wobei das mit den Gebäuden ist so eine Sache, schränkt Bürgermeister Ocker gleich wieder ein.
Das ist Sondergebiet des Bundes. Baurecht gilt, also das zivile Baurecht gilt hier nicht. Die arbeiten natürlich nach Statik und allem, was dazugehört. Aber eben, wenn Sie zum Beispiel ein Gebäude irgendwie anders nutzen wollen, müssen Sie erstmal für das bestehende Gebäude einen Bauantrag stellen. Und das geht nur, wenn die Stadt vorher eine Bauleitplanung über dieses Gebiet gelegt hat. Das können wir aber erst dann, wenn die Bundeswehr weg ist. Also erst im nächsten Jahr irgendwann. Ich denke natürlich auch über die Möglichkeit nach, das Gelände komplett freizuräumen und dann als freies Gelände zu verkaufen oder auch zu nutzen.
Von den insgesamt 8 Standorten in Schleswig-Holstein, die die Bundeswehr im Rahmen ihrer jüngsten Strukturreform schließt, wird die Schillkaserne in Lütjenburg der erste sein. Gut ein Jahr noch, dann wird die Zeit als Garnisonsstadt enden. Ein gravierender Einschnitt für die gesamte Region und den Kreis Plön. Immerhin hingen direkt und indirekt fast 2.500 Jobs in der Region von der Kaserne ab. Die Bundeswehr als größte Arbeitgeberin in der Region ist nicht so einfach zu ersetzen. Um die Stapelholm-Kaserne in Seeth, wo voraussichtlich Ende 2014 unter anderem das Lazarettregiment 11 aufgelöst werden soll. 720 Dienstposten gehen in der strukturschwachen Region südöstlich von Husum verloren. Für 15 Hektar Kasernengelände mit 64 Gebäuden und dazu noch gut 170 Hektar Übungsgelände in der Eiderträne-Sorgeniederung gilt es, eine zivile Nachnutzung zu finden. Der stellvertretende Bürgermeister Holger Pramschüfer hat jedenfalls schon so einiges an mehr oder weniger handfesten Vorschlägen zu hören bekommen.
Einige hatten dann ja Blitzideen, will ich es mal nennen. Da muss ein Erholungspark hin. Es ist Holz vorhanden, es ist Heide vorhanden, es ist Moor vorhanden. Es ist aber alles nicht ganz einfach. Ein Erholungspark muss erstmal genehmigt werden, er muss dementsprechend hergerichtet werden. Es kostet viel, viel Geld und Erholungsparks haben wir heute viele. Man nimmt das zur Kenntnis, aber konkrete Vorschläge und wirklich was umsetzbar ist, waren bisher noch nicht dabei.
Ob Freizeit- und Erlebnispark oder erneuerbare Energien. Ein ganz wesentliches Kriterium für die zivile Nachnutzung von ehemaligen Bundeswehrliegenschaften ist und bleibt der Preis. Den bestimmt die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, als Eigentümerin der Kasernen. Gutachter ermitteln den aktuellen Wert der jeweiligen Liegenschaft und dann können potenzielle Käufer auf der Basis dieses Wertgutachtens in einem Bieterverfahren Angebote unterbreiten. Um die betroffenen Städte oder Gemeinden vor Preistreiberei in so einem Verfahren zu schützen, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages gerade erst beschlossen, den Kommunen das Recht auf den ersten Zugriff einzuräumen. Wenn also eine Gemeinde die ehemalige Kaserne kaufen und selber vermarkten möchte, dann kann sie das, ohne Ausschreibung zu dem vom Gutachten festgelegten Preis. Ein Verkauf von frei werdenden Militärgrundstücken unter dem Verkehrswert komme aber schon aus rechtlichen Erwägungen nicht in Frage. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann verweist auf nationales und EU-Recht.
Das BIMA-Errichtungsgesetz schreibt vor, dass die BIMA wirtschaftlich arbeiten muss. Deswegen kann sie nicht einfach Grundstücke so abgeben. Die Bundeshaushaltsordnung schreibt vor, dass nur zum vollen Wert veräußert werden darf. Die EU-Kommission hat 1997 zu der Auswirkung von Veräußerung von Grundstücken und Immobilien auf das Beihilferecht ganz klare Vorgaben gemacht. Und die Kernvorgabe ist eben, dass nur zum vollen Wert veräußert werden darf.
Ausgeträumt also der Traum vom Erwerb einer ehemaligen Bundeswehrkaserne, altlastenfrei versteht sich, für den berühmten symbolischen Euro. Macht aber gar nichts, meint der stellvertretende Bürgermeister von Seeth. Diesen Traum hat in der Eiderträne-Sorge-Region sowieso niemand geträumt. Das hätte die Dörfer nur überfordert.
Ich denke mal, die vier Gemeinden, Süderstapel, Norderstapel, Drage und Seeth, wollen diese Kaserne nicht haben. Wir sind Standortgemeinde, die Gemeinde Seeth. Aber haben wollen wir sie auch für einen Euro nicht. Denn wenn wir sie erst haben, haben wir das Problem ziemlich alleine. Und was sollen wir mit dieser Kaserne, bitteschön? Wir wollen es nach unserem besten Möglichkeiten begleiten und unterstützen und sind froh, wenn da eine Nachnutzung reinkommt. Aber wir wollen sie nicht mehr geschenkt haben.
Erst 2017 soll diese Runde der Standortschließungen endgültig abgeschlossen sein.
Dietrich Mohaupt berichtete.